Gestern hatten wir ja dieses Mitarbeiterfest. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr dankbar für all die, die hier sich beteiligen, die mitmachen. Und das hat ja dieses Filmchen nochmal unterstrichen. Wir alle sind Gemeinde. Und nach diesem wunderbaren Essen, das wir hatten, zusammen gab es ja gestern noch das Public Viewing. Wer war mit dabei? Und wie war's? Spannend, hä? Wo an unsere Mannschaft gegen Schweden gespielt hat. Ich bin schon nach Hause gefahren, weil ich noch diese Predigt hier vorbereiten musste und habe es mir von zu Hause angeguckt. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ja klar, weil natürlich habe ich mir das Spiel angeschaut auf der Couch. Aber direkt danach konnte ich mich eben dann gleich an die Platte setzen. Erfüllt von dem, was ich da gerade gesehen habe. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir hatten ja eine niederschmetternde Niederlage im ersten Spiel gegen Mexiko. Und diesmal ging es ja wieder so los. Nach einem guten Beginn, mit ein paar Chancen, kam wieder der alte Schlendrian. Das Ballgeschiebe ging wieder los. Und irgendwie eine ziemlich viel Ratlosigkeit auch. Und der Toni Groß, der war gar nicht groß am Anfang. Oder fast das ganze Spiel. War eigentlich formschwach wie einige andere, auch unsere Weltmeister. Und du hast auch gemerkt, irgendwie, ja dann, und dann kam dieser Fehlpass von dem Toni Groß und bums, die Schweden schossen ein Tor. Ich möchte gar nicht wissen, was der Karl Gustav und der Stefan Salmonsson da gemacht haben. Wir haben es auf jeden Fall sehen können am Bildschirm, wie die Schweden da gejubelt haben. Und du hast regelrecht gemerkt, dass unser Team wieder mal angeschlagen war. Und da war nichts mehr von diesem Weltmeisterstolz. Und Unsicherheit machte sich breit und viele Rückpässe und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich saß auf jeden Fall auf meiner Couch und habe mich wahnsinnig aufgeregt. Über unsere Mannschaft. Natürlich habe ich dann auch gejubelt, wie dann das tatsächlich passiert ist, dass das Tor geschossen worden ist, dass der Reus war es, glaube ich, ne, das 1:1 geschossen hat. Und der Jubel fand dann keine Grenzen bei uns allen und bei mir zu Hause auch, als wir dann in der letzten Minute das 1:1 geschossen haben. Das 2:1, sorry, natürlich. Das 2, danke, danke. Und dann umgekehrt bei den schwedischen Fans das Entsetzen. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe dann gleich meine schwedischen Freunde kontaktiert und ihnen mein herzliches Beileid gewünscht, ne? Kondoliert. Meine Beileidsbekundungen. Ja, und sie haben aber auch ganz lieb zurückgeschrieben. Ja. Trotzdem ist ja die Gefahr noch nicht gebannt. Ne, weil wenn Schweden gegen Mexiko gewinnt, und das kann durchaus passieren, weil die schießen ja auch öfters mal daneben, die Mexikaner, nur gegen uns haben sie getroffen. Ja, dann wird es wieder brenzlig auch für uns, auch selbst wenn wir gegen Südkorea gewinnen dürften. Also diesmal wird es wirklich knapp. Warum sage ich das Ganze? Weil ich möchte heute Morgen darüber sprechen, bist du ein Fan oder ein Mitarbeiter im Reich Gottes? Und gestern waren wir alle Fans. Und es gibt außerordentliche treue Fans, gerade im Bereich Fußball, die überall mit hinfahren. Einige haben wir bei uns in der Gemeinde, die also auch bei Auswärtsspielen ja, ihre Mannschaft einfach mit dabei sind. Und dann und so richtig treue Fans, die haben auch Fanartikel. Und dann ist mir sofort der Gerd und die Gabi eingefallen, sind die zwei mir eingefallen. Wir waren nämlich mal vor Jahren zusammen im Urlaub in Kapalonga. Und dann auf einem Campingplatz. Und die hatten dann ihr Zelt und hatten dann eine Fahne. Und für uns Nürnberger war das furchtbar, was wir da gesehen haben, weil da war schwarz-grün, ne? Also waren die Förderfarben, ne? Kräuterfurt. Also eine Fahne stand da. Oder wie? Grün-weiß. Ich bin kein Förderfan von der Sache. Auf jeden Fall die Förderfarben. Und dann haben sie uns zum Kaffee eingeladen, Tassen, Kräuterfurt. Ich guck rein, Bettwäsche, Kräuterfurt. Also richtige Hardcore-Fans. Wir Christen haben auch oftmals Fanartikel. Kräuter, Autoaufkleber, JC im Kennzeichen und alles Mögliche. Iris fährt neuerdings mit ihrem kleinen Autochen, ihre Fähnchen, Deutschland-Fähnchen mit herum. Ja, auch. Und outet sich als Fan der deutschen Nationalmannschaft. Und wir haben ja eigentlich erst so richtig angefangen hier in Deutschland mit Fahnen, weil die Türken uns das vorgemacht haben. Könnt ihr euch erinnern? Ne? Erst dann haben wir auch gesagt, das können wir auch. Ne? Und jetzt siehst du überall Deutschland fahren. Fans können auch richtig unangenehm werden. Man erinnert sich an die Pfeifkonzerte, jetzt auch gegen den Gündogan, der natürlich Mist gemacht hat. Und wenn es nicht nur beim Auspfeifen bleiben würde. Also ich weiß noch, in Lateinamerika vor einigen Jahren hat eine Mannschaft verloren, ich weiß nicht mehr, welche es war, und dann haben die einen Spieler umgebracht. Also Fans können wirklich, wo war das, Kolumbien? Haben einen Spieler umgebracht, nur weil er schlecht gespielt hat. Fans können zu Hooligans werden. Fans sitzen oder stehen im Stadion oder sitzen und liegen vorm Fernseher. Und ich denke, was auch wichtig ist zu sagen, Fans müssen nicht den Lebensstil eines Spielers haben. Jesus hatte zeitweise eine Menge von Jüngern. Leute, die ihm nachgefolgt sind. Und dann fing Jesus an, in die Tiefe zu gehen und Dinge zu sagen, die den Jüngern nicht so gefallen haben. Sowohl den übrigen Juden wie auch den Jüngern nicht. Was hat er damals gesagt? Wir können das nachlesen in Johannes 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Und wie geht's dann weiter? Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört haben, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und sie fingen an zu murren. Und war ja auch, wenn ihr euch das vorstellt, das war ja auch eine radikale Rede. Heute wird mir sagen, wenn ich da nachfolgen würde und einer sowas sagen würde, würde ich sagen, bin ich jetzt hier in einer Sekte gelandet? Dass wir einfach uns das verstehen. Wir lesen das immer so mit 2000 Jahren Abstand. Was sagt dieser Mann? Und Jesus hat ja auf seinen Tod hingewiesen. Und sie hat noch keine Ahnung, was Abendmahl bedeutet. Es war wirklich schwer verständlich für die Jünger. Aber es war die Wahrheit. Wir wissen es. Jesus ist das Brot des Lebens. Und es ist wichtig, dass wir im Abendmahl auch sein Leib, sein Blut in Anspruch nehmen, aufnehmen in uns. Weil Jesus am Ende der Zeit kommt, wird und sagt, der hat mein Leib gegessen, der hat von meinem Blut getrunken, der gehört zu mir. Du hast was von Jesus aufgenommen. Aber all das wussten die Jünger damals noch nicht. Und wie es immer so ist, unser Weg mit Gott ist ein Weg des Vertrauens und nicht des Wissens. Und es ist oftmals so, dass Gott uns überfordert eigentlich. Weil wir das verstandesmäßig überhaupt nicht kapieren, was jetzt passiert. Weil er uns vor Fragen stellt oder in Situationen hineinbringt, dass Menschen sterben oder dass Menschen krank werden. Und dann eben das nicht passiert. Ich meine, wir haben hier ein ganz, ganz starkes Zeugnis heute gehört, dass einer von den Toten auferweckt worden ist. Und nicht nur das, sondern also überhaupt aus diesem Auto herausgekommen ist, aus dem brennenden Auto. Aber es geht ja auch manchmal andersrum. Und dann werden wir überfordert. Und deswegen ist Glaube so wichtig. Dem Herrn Vertrauen in allen Dingen. Auch wenn ich nicht weiß. Auch wenn Fragen offen bleiben. Viele andere haben das schon gesagt und ich hoffe, dass das auch so ist. Ja, dass wir in der Ewigkeit sind, dass es auch da vielleicht eine Auskunft teilgibt, wo man mal hingeht, wo man sagt, ja, also da hatte ich doch die und die und die Frage. Aber es kann sein, dass uns das dann alles egal sein wird. Jetzt sind uns diese Fragen noch wichtig, aber wenn wir in der Herrlichkeit sind, ist es wahrscheinlich uns allen egal und wir werden diese Fragen völlig vergessen haben oder zurückstellen. Angesichts der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Aber hier ist ganz wichtig, unser Weg ist ein Weg des Vertrauens. Und da kommen welche an ihre Grenzen. Und da machen viele nicht mehr mit. Und wie gesagt, Jesus hatte damals eine Menge von Jüngern. Und dann hat sich aber was geschieden. Und diese Bibelstelle könnt ihr euch sehr, sehr leicht merken. Johannes 6, Vers 66. Also 666, sehr interessant, Zahl des Abfalls. Von da an, heißt es, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und er hat sich sortiert. Fans und echte Jünger. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr etwa auch mit weggehen? Jesus war ja anscheinend nicht gerade der Erfolgspastor. Pastoren bekommen schlaflose Nächte, wenn die Leute in Scharen weggehen. Und dann, was sagen die anderen? Und andere urteilen. Oh, diese Gemeinde war in der Krise. Und da sind Leute weggegangen. Und dann wird ba, 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 ba. Wird geredet. Ich sage euch eins, jede Gemeinde kommt irgendwann mal in eine Krise. Jede. Weil der Sturm kommt auf jedes Haus. Und das Gericht fängt am Haus Gottes an. Das müssen wir uns auch in Erinnerung behalten. Wollt ihr etwa auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Da war der Simon Petrus noch gut drauf. Da war er noch richtig gut drauf. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Auch die Jünger waren begeistert mit dabei, als sie gesehen haben, als sie dabei sein konnten, live. Besser als Livestream. Live dabei sein konnten, wie Menschen von Toten auferweckt worden sind, wie Menschen geheilt worden sind, wie Menschen befreit worden sind, wie alle möglichen Wunder passiert sind durch Jesus. Waren sie begeistert mit dabei. Aber es begann dann eine Zeit, wo Jesus keine Wunder mehr getan hat. Wo Jesus nach Jerusalem ging und da haben sie ihn erstmal wunderbar empfangen, mit Hosianna und allem drum und dran. Und dann die Stimmung umgeschlagen hat. Und dann begann sein Kreuzesweg. Und ich möchte euch erinnern, dass eigentlich dann jeder der Jünger sich weggestohlen hat. Jeder der Jünger, außer Johannes, der hat wahrscheinlich, da war die Liebe, die ihn gehalten hat. Und die drei Frauen. Die Mutterliebe, die blieben am Kreuz, aber alle anderen waren weg. Und so ist es mit Fans. Fans kommen und gehen. Und es gibt auch unter uns christliche Fans. Ein christliches Fanwesen. Es ist heute sehr, sehr modern, so eine Labelgemeinde zu haben. Und da wird alles gestylt. Und der Schriftzug und alles muss stimmen. Corporate Identity. Das ist alles ganz schön und nett. Aber das darf nicht das Eigentliche sein. Es reicht auch nicht aus, nur Fan von Jesus zu sein. Ich bin ganz besonders fromm. Ich bin Fan von Jesus. Aber Fan allein reicht nicht aus. Fan zu sein reicht nicht aus. Ich bin Fan von dem und dem bekannten Prediger. Und heute im Internet kann man sich ja alles rausziehen. Ich gehe doch nicht mehr in der Gemeinde. Ich bin ein Fan von Fertig oder wie die Fertig oder wie die alle heißen. Die halt momentan so die Starprediger sind. Und da gab es ja schon die Konflikte in der Korinthergemeinde, dass sie gesagt haben, ich gehöre zu dem und ich gehöre zu dem, ich gehöre zum Paulus, ich gehöre zu Apollos, der predigt viel besser wie der Paulus. Der Paulus schreibt bessere Briefe. Der Apollos predigt besser. Und die anderen waren die ganz fromm. Ich bin Fan von Jesus. Und er sagt, das ist alles nichts. Das ist alles falsch, das ist alles fleischlich. Fans kommen und gehen. Und uns auch, und ist auch wichtig. Und oftmals sind die gefährlichsten oder die am meisten, am schnellsten gehen, sagen wir es mal so. Die am lautesten Halleluja schreien und Hosianna über die Gemeinde. Du bist der Pastor. Was habe ich alle schon erlebt? Da war ich junger Pastor und da kam auch ein ganzer Schwarm von einer anderen Gemeinde und haben sie gesagt, du bist der David. Und da wusste ich schon, wer der Saul war. Und auch da macht man die Erfahrung, da als junger Pastor denkt man noch, ich mache das vielleicht besser wie der, ich kann besser mit denen umgehen und sowas, ich mache das besser wie der. Und ich habe eins gesehen, es ist wirklich da in der Demut zu bleiben und sich nicht, weil der Feind versucht, dich und mich, er versucht uns hochzuschießen. Ihr seid die Gemeinde. Und dann sind es die Ersten, die dann gehen. Und da waren hier schon Leute gestanden vorne und die Liebe vom Eckhard und von der Iris und die Liebe, Liebe, Liebe. Dann ist nichts mehr übrig geblieben, wenn man verschiedener Meinung ist. Deswegen beruft, will Gott keine Fans, sondern er will Jünger. Jesus will Jünger haben. Geschichten, die darüber hinausgehen, die die Mitarbeiter werden, die die Spieler sind, wie die Spieler auf dem Feld. Und Gott hat ein großes Feld, das ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes besteht aus Gemeinden. Das ist nicht nur ein Abstraktum, sondern es besteht aus Gemeinden, aus konkreten Ortsgemeinden. Und dafür gibt es keine Alternative. Es gibt kein Fernsehchristentum. Das ist Leben Christen, Leben zweiter Klasse. Sondern Christsein ist live. Deswegen kann ich dich nur beglückwünschen, dass du heute Morgen hierher gekommen bist. Dass wir hier zusammen sind und Gemeinde bilden. Und wie es der Film schon gut ausgedrückt hat damals. Fans setzen sich rein, wie ich gestern auch auf der Couch saß. Oh Mensch, was spielt der groß für ein Mist. Und dann habe ich den Gündogan gesehen, der hat wieder Rückpässe gemacht und sowas und wieder so. Ich habe mich aufgeregt. Und dann wieder, der eine Schwede war schon wieder fast dran. Da hast du schon wieder Angst haben müssen. Ich bin heute noch im Schweiß. Aber Geschwister, wir haben eine andere Berufung. Wir haben eine Berufung, Spieler zu sein. Agierende im Reich Gottes. Wie es der Paulus gesagt hat, ich bin allen alles geworden, damit ich auf die alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen. Was tut er? Alles um des Evangeliums willen. Und an ihnen Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, 1. Korinther 9, 24 bis 27, zwar alle laufen, aber eine den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit nicht ich, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerblich werde. Was heißt das? Du gehörst zum Team. Du gehörst dazu. Gott will dich da haben. Wer hat dich ins Team berufen? Jesus. Auf dich kommt es an. Das ist das, was 1. Korinther 9 sagt. Du läufst in der Rennbahn. Auf dich kommt es an. Auf einen Fan nicht. Was juckt es die, dass ich auf meiner Couch gemosert habe? Oder gejubelt habe? Schön. Aber es ist nicht effektiv. Und einer, der mitspielt, einer, der mitmacht, einer, der Teil von etwas ist, der bleibt auch da, wo eine Krise ist. Fans kommen und gehen. Der bleibt auch da, ob das Team gewinnt oder auch verliert. Das Gute ist, der Krieg ist längst gewonnen. Jesus ist Sieger. Amen. Aber wir können die ein oder andere Schlacht verlieren. Das muss auch gesagt werden. Und wir sind Menschen und lassen uns immer von der Situation so beeindrucken. Wir sind so schnell beeindruckbar von irgendetwas. Und da zeigt sich, da sortiert sich dann. Fans kommen und Fans gehen. Welche Jünger bleiben? Echte Jünger bleiben. Die Jünger damals haben Jesus zwar verlassen, sind aber wieder zurückgekommen. Preis den Herrn. Die sind wieder zurückgekommen und Gott hat sie gebraucht, gerade diese schwachen Menschen, gebraucht, die Welt auf den Kopf zu stellen, die damalige Welt. Deswegen ist so wichtig, du gehörst zum Team. Ein Teamplayer muss teamfähig sein. Er muss sich einordnen können. Ein Teamplayer braucht persönliche Disziplin. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir nicht nur diszipliniert in unserem Berufsleben sind, sondern auch ein diszipliniertes Christsein führen. Ein diszipliniertes Gebetsleben. Dass ich nicht nur bete, wann ich mal wieder Gott brauche, sondern dass ich einfach den Kontakt zu Gott halte. Und ihn frage nach Weisung. Und dann wird er dich führen. Aber es reicht nicht aus, die persönliche Disziplin. Weil ein Schaf ist ein Herdentier, um ein anderes Bild zu benutzen. Es reicht nicht aus, die persönliche Disziplin. Es braucht auch eine Teamdisziplin. Es braucht eine Gemeindedisziplin, dass wir als Gemeinschaft auch da sind, dass wir auf der Matte stehen. Und ich möchte da nochmal wirklich auch ein Votum hier einlegen. Ich habe es gestern gesagt. Was hat die Iris und mich qualifiziert, diese Gemeinde zu gründen? Dass wir vorher ehrenamtlich Jahre, Jahrzehnte Hauskreisarbeit gemacht haben und nicht fünfmal gefehlt haben. Und die Iris war Krankenschwester und sie hat es immer geschafft, ihren Dienst zu tauschen. Und heute gibt es so viele Ausreden. Ja, die Arbeit, ja, das und das. Aber ist es nicht eher eine Frage der Priorität? Was stelle ich voran? Und wenn ein Uwe der Professor ist und sicherlich viel, viel zu tun hat, auf der Matte steht, warum stehst du nicht auf der Matte? Muss man sagen. Und Fred und andere hier in unserer Gemeinde, die Jobs haben, die wirklich fordern und sowas, dann ist auch dran, dass wir uns eingeben, dass wir uns einbringen. Dass wir unseren Platz einnehmen, Teamdisziplin. Und am Sonntagmorgen, das sage ich immer wieder, gehört ein Christ in seine Kirche und nicht ins Bett. Nicht im Bett. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Habt ihr das? Amen. Hallo, habt ihr das noch im Blick? Der Sonntag ist übrigens mal der Tag des Herrn. Und nicht nur ein Ausruhtag. Und nicht nur chillen und relaxen. Das gönnt uns der Herr auch. Aber es ist der Tag des Herrn, wo wir Gott an die erste Stelle setzen und sagen, hier bin ich. Auf dich kommt es an. Ja, da ist sowieso, die Gemeinde ist sowieso voll, da ist doch wurscht, ob ich jetzt daheim bleibe oder nicht. Nein, es ist nicht wurscht, es ist nicht egal. Es ist wichtig, dass du da bist. Und ich freue mich darüber, dass du da bist. Und nicht nur da bist, wir wollen weitergehen. Sei nicht nur einer oder eine, die den Platz wärmt. Auch nicht einer oder eine, die den Stammplatz wärmt. Manche haben so ihre Stammplätze. Sondern fang an, dich einzubringen. Du hast Gaben, wir haben das vorhin gesehen. Der Toni Groß hat gestern richtig schlecht gespielt. Ich habe selten gesehen, dass er so schlecht drauf war. Über weite Strecken des Spiels. Aber am Schluss hat er einen genialen Freistoß geschossen. Genial. Und das Tor gemacht. Und so ist auch, so gibt es einfach auch, ist auch bei dir. Wir Menschen haben Tagesformen. Aber dann hast du auch deine spezifische Gabe, die wichtig ist. Und du kannst Dinge tun, die andere nicht tun können. Du kannst Dinge tun. Du kannst auch für Sachen glauben haben. Ja, wir sind auch da unterschiedlich. Der eine hat für Finanzen Glauben, der andere hat für was anderes Glauben. Auch allein im Glauben sind wir völlig unterschiedlich. Der eine hat für Heilung Glauben, der eine hat für Knochenangelegenheiten Glauben und der andere für Augen, Ohren oder sonst was. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und bring dich ein mit deiner Gabe, weil Gott sagt, Jesus sagt, du sollst kein Fan sein, du gehörst zum Team. Gemeinsam sind wir stark. Und ich will schließen mit dem, was in dem Filmchen ausgedrückt worden ist. Du bist Gemeinde. Nicht Eckhards Gemeinde, du bist Gemeinde. Amen. Amen. Ne. Drück nochmal deinen Nachbarn.